neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Der Aufstieg der Rechten, Hintergründe und Dynamiken des rechtsradikalen Projekts. Heute senden wir den zweiten Teil des Mitschnitts dieses Vortrags des Journalisten und Autors Sebastian Friedrich vom 7. Juni 2024 an der Uni Freiburg. Den ganzen Mitschnitt könnt ihr auch auf rdl.de nachhören.
Jetzt möchte ich eher über die Form und über eine strategische Perspektive sprechen, die es in der AfD und ihren Vorfeldorganisationen gibt. Und das ist eine Perspektive, die nicht nur den Parlamentarismus vor Augen hat, sondern die versucht, den Kampf für eine, für eine völkisch-nationalistisch geprägte Gesellschaft auf allen Ebenen zu führen. Und ich habe jetzt mal vier Ebenen voneinander getrennt. Das eine ist ganz links der Kampf um die Parlamente, dann kommt der Kampf um die Köpfe, also die Gedanken, die Ideologien, dann kommt der Kampf um die Straße, das ist das dritte Symbol, und das vierte Symbol, das soll vielleicht, weiß ich nicht genau, ein Krankenhaus oder ein Betrieb oder sowas symbolisieren, also der Kampf um die Zivilgesellschaft, aber auch der Kampf um die Betriebe. So, das sind also vier Ebenen, die man mal unterscheiden kann, und das rechte bis rechtsradikale Projekt besteht aus sehr verschiedenen Organisationen und Elementen, wovon die AfD erstmal nur eines ist. Also die AfD ist erstmal nur ein Element von vielen innerhalb dieses, es wird auch teilweise rechten Mosaiks bezeichnet. Also es gibt den Begriff des rechten Mosaiks, angelehnt an eigentlich eine strategische Orientierung des linken Mosaiks, das im Grunde aussagt, es gibt die Partei, aber eben auch sogenannte Vorfeldstrukturen, Vorfeldorganisationen, die eng mit der Partei gekoppelt sind und die gemeinsam auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen agieren. Über die AfD habe ich jetzt schon viel gesprochen. Ich möchte jetzt etwas mehr über den Kampf um die Köpfe sprechen. Also da geht es um die Denkweisen, um die Grenzen des Sagbaren und so weiter. Und die werden vor allem auf Ebene von einer medialen Vermittlung geführt, diese Kämpfe. Ich habe jetzt erstmal vier Symbole gezeigt aus der Welt der Messenger und Social Media. X, früher Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok sind natürlich alles Kanäle, auf denen die AfD lange und schon sehr lange und auch sehr stark unterwegs ist. Wurde in den letzten Wochen ja viel darüber diskutiert, dass AfD sehr stark bei TikTok ist. Gab da auch manchmal, häufig ehrlich gesagt, den Kurzschluss, dass der ein zentraler Grund sei, warum die AfD so stark sei, weil sie eben auf TikTok so präsent ist, vor allem weil auch festgestellt wurde, dass die AfD offenbar stärker wird unter jüngeren Menschen. Ich warne davor, das immer zu sehr nur auf so eine Social-Media-Technik-Diskussion zu reduzieren. Sicherlich ist es so, dass auch Social Media, TikTok etc. sehr gute Propagandakanäle sind für das rechtsradikale Projekt und auch eine gewisse Verstärkung, Beschleunigungsfunktion haben. Aber die Ursachen liegen tiefer. Ich habe sie ja vorhin dargestellt. Also das kann man jetzt nicht auf so eine Social-Media-Diskussion reduzieren, wie es doch da manchmal gerade auf den Medienseiten und Medienmagazinen den Eindruck macht. Es gibt über Social Media hinaus natürlich noch so traditionellere Medien, Kompaktmagazin, News, das ist eine Art rechte Abspaltung der Bild-Zeitung. Julian Reichelt spielt da eine wichtige Rolle, war früher bei der Bild und viele seiner eher rechteren Bild-Kollegen sind mit ihm gegangen zu News. Tichys Einblick um Roland Tichy, Junge Freiheit, schon fast ein alter Player innerhalb des neurechten Spektrums, kommt er eigentlich aus Freiburg, 80er Jahre, eine Wochenzeitung, die mittlerweile innerhalb dieses rechten Mosaiks sogar eher eine gemäßigtere Position einnimmt. Und ganz oben, darüber möchte ich kurz noch mit euch sprechen, das Institut für Staatspolitik. Das ist im Grunde so eine Art rechtsradikaler Think Tank, Denkfabrik aus Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Diese Namen gibt es jetzt gerade nicht mehr, Institut für Staatspolitik. Es hat sich formal aufgelöst als Verein. Das war auch früher mal ein gemeinnütziger Verein, wurde dann vom Verfassungsschutz beobachtet. Und man kann davon ausgehen, dass das ein wesentlicher Grund dafür ist, warum dieser Verein jetzt aufgelöst wurde und ersetzt wurde durch zwei GmbHs, die im Grunde das Gleiche machen, was der Verein vorher gemacht hat. Es gibt eine GmbH, die die Zeitschrift Sezession herausgibt, also so eine zentrale neurechte Strategie- und Diskussionszeitschrift. Und es gibt auf der anderen Seite dann einen Verein, der die Akademien und Veranstaltungen und auch Bildungsangebote, die es innerhalb dieser Denkfabrik gibt, organisiert. Deswegen, also die GmbHs heißen jetzt Metapolitik und Menschenpark. und Institut für Staatspolitik gibt es so nicht mehr. Das hat aber keine, das sage ich ausdrücklich, keine ideologischen, strategischen, also strategisch irgendwie schon, eher taktisch, hat aber keine ideologischen Gründe. Es gibt auch keine Spaltung oder so dieses Lagers. Wichtige Personen, entscheidende Personen dieses Institut für Staatspolitik oder dieses Komplexes da in Schnellroda sind diese hier, Götz Kubitschek und Ellen Kosica, hier fotografiert von irgendjemanden in einer Zeitung. Und das war vermutlich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, um was es in diesem Artikel ging, aber vermutlich war es einer der Artikel, die in jeder Zeitung erschienen sind. Also es gab, glaube ich, kein Feuilleton in der Tageszeitung, das in den letzten Jahren nicht mal nach Schnellroda, nach Sachsen-Anhalt gefahren ist, um diese beiden dort zu treffen, um dann darüber begeisterte Artikel zu schreiben, dass die A nicht ganz dumm sind und B sich auch noch siezen, weil in der Tat Götz Kubitschek und Ellen Kosica siezen sich. Und versuchen damit ein bisschen die Aura von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir zu versprühen, die sich ja auch siezen. Und das ist in der Tat nicht ganz weit hergeholt, also naja, sie ist schon ein bisschen weit hergeholt, aber sie sind auch, es ist so eine Art rechter Existenzialismus, für den sie so stehen. Also sie beziehen sich jetzt zwar nicht direkt, also vor allem Kubitschek nicht, ich glaube, der hat noch, also der liest nur deutsche Sachen, glaube ich. Aber sie beziehen sich eigentlich nicht auf Sartre und de Beauvoir direkt, sondern ihr Fokus ist die deutsche Existenzphilosophie, Heidegger natürlich und so, spielt natürlich eine große Rolle. Und sie wissen, glaube ich, auch sehr gut, was Feuilleton-Journalisten hören wollen und über was sie schreiben wollen. Und deswegen kokettieren sie auch gerne damit, wie sie sich dann so siezen, auch in ihren eigenen Podcasts. Auch sehr begeistert übrigens die Feuilleton-Journalisten immer von den Ziegen, die morgens von Kubitschek gefüttert werden. Und die Ziegen in Schnellroda wurden wahrscheinlich alle schon bunt gestreichelt die letzten Jahre und Jahrzehnten von den Journalisten, die da zu Gast waren. So, Kubitschek streichelt nicht nur Ziegen und sieht sich mit seiner Frau, sondern hat auch ein sehr enges Verhältnis zu dem völkisch-nationalistischen Flügel. Hier ein Schnappschuss aus einer Pegida-Demonstration, wie Kubitschek Björn Höcke etwas ins Ohr flüstert und Alexander Gauland sinniert daneben. Und dies ist natürlich ein typischer Schnappschuss und man denkt so, ah ja, guck, jetzt flüstert eben gerade die nächste Strategie ein und so. Aber tatsächlich ist es so, dass es in der Tat auch einen sehr engen strategischen Austausch gibt. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Der Spiegel hatte das vor ein paar Jahren recherchiert und berichtet, dass der Flügel selbst mit auf eine Idee von Kubitschek, also mit auf eine Idee von Kubitschek basiert. Es war 2015, als der Flügel sich gegründet hat, der Flügel um Björn Höcke. Und das war der Hintergrund war, dass damals noch Bernd Lucke in der Partei war und den Flügel loswerden wollte. Es war ihm dann doch, nachdem er die Tür geöffnet hat für die Rechten, wurde es ihm dann irgendwann zu braun und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir irgendwie Höcke und Co. loswerden oder hat versucht, sie loszuwerden. Und in dieser Situation hat Kubitschek den Rat gegeben, okay, ihr müsst jetzt mal versuchen, euch zu sammeln. Also ihr völkischen, nationalistisch Denkenden, er hat es sich ja anders genannt, ihr Patrioten oder so, ihr müsst euch sammeln in der Partei, um herauszufinden, wie stark ihr eigentlich seid, damit ihr euch gegen diese Angriffe zur Wehr setzen könnt. Also Kubitschek hat dann die Idee gegeben, diesen Flügel überhaupt zu gründen und soll auch laut diesen Recherchen die Erfurter Resolution mitverfasst haben, das Gründungsmanifest des Flügels. Also hat hier eine ganz wichtige strategische Rolle gespielt, aber auch im weiteren Verlauf bei diesen Akademien, die regelmäßig stattfinden im Institut für Staatspolitik, gehen die Chefs der ostdeutschen Landesverbände, fast aller ostdeutschen Landesverbände, dort ein und aus. Höcke ist da ständig zu Gast. Maximilian Krah ist gefühlt in den letzten 2 Jahren alle 2-3 Monate in dem Podcast oder so gewesen. Also da gibt es einen sehr, sehr, sehr engen Austausch und eine enge Bezugnahme, gerade auch auf die führenden Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels. Also wenn ich sage, man kommt in der AfD nicht mehr am früheren Flügel vorbei, dann muss man auch sagen, der Flügel wiederum kommt nicht an Schnellroda vorbei. Also es gibt einen sehr engen Austausch hier. Und ich habe euch jetzt mal einen Clip mitgebracht. Gleich werdet ihr etwas sehen. Und zwar wird es jetzt gleich einen kurzen Ausschnitt von Götz Kubitschek bei der letzten Winterakademie geben, Institut für Staatspolitik, letzte Veranstaltung als Institut für Staatspolitik. Und er hält oft bei diesen Akademien so den Auftaktvortrag, so der zentrale Vortrag, der danach auch in der Sezession in dieser Zeitschrift veröffentlicht wird. Und dann wird sich danach immer wieder drauf bezogen, also in den Podien, die es danach gibt. Ah, der Kubitschek hat doch das und das gesagt, wichtig, wichtig. So war das auch da. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch Björn Höcke auch schon da, der hat dann auch später auf dem Podium Platz genommen, neben Christoph Berndt, dem Chef, also eine wichtige Figur der AfD Brandenburg. Und Götz Kubitschek spricht jetzt über ja, so grundsätzlich über die strategische Ausrichtungen an sein Lager, das eben das völkisch-nationalistische Lager ist.
Die Auseinandersetzung ist vor allem eine geistige. Und deshalb sprechen wir von einem geistigen Bürgerkrieg. Wir haben den Fehdehandschuh aufgehoben und diesen geistigen Bürgerkrieg begonnen. Wir bemühen uns, das Ungleichgewicht der Kräfte durch Organisation, Struktur, Mehrheitsbeschaffung und Denkleistung aufzugeben. Wir wollen die Einmütigkeit, den Konsens stören und erzählen von einer anderen Staatsidee. Sie erinnert in vielem an die frühe Bundesrepublik, aber längst nicht nur.
Ja, also in diesen 40, 50 Sekunden, es ist nicht immer leicht, einen prägnanten Ausschnitt aus einer Kubitschek-Rede und so herauszuarbeiten. Ich glaube, hier geht es. 40, 50 Sekunden, die wesentlichen Elemente auch von so einer strategischen Perspektive der neuen Rechten um Kubitschek, aber auch darüber hinaus auf den Punkt bringt. Der Begriff des geistigen Bürgerkriegs, überhaupt nicht neu bei Kubitschek, Bürgerkriegsrhetorik auf dieser Diskursebene gibt es schon lange. Und eben auch eine Abkehr im Grunde von einem Demokratieverständnis, das für die Bundesrepublik prägend ist, nämlich dass man zwar unterschiedliche Positionen hat, aber dass man schon auch als beispielsweise auch rechte Flüge der CDU auf einen Kompromiss hinarbeitet. Aber hier sagt er dezidiert, man möchte die Einmütigkeit, den Konsens stören und erzählen von einer anderen Staatsidee. Also es geht ganz klar und auch explizit, er expliziert es ja nochmal, über das Bestehende hinaus und auch über die Bundesrepublik der 50er Jahre hinaus. Also wenn man eine Unterscheidung vornehmen möchte zwischen rechter Politik oder einer rechten Perspektive und einer rechtsradikalen Perspektive, das ist nicht immer einfach, da genau eine klare Unterscheidung und so vorzunehmen, aber ich denke, es ist durchaus möglich. Ich denke, hier sehen wir die Essenz von einem rechtsradikalen Denken, wie es eben in der AfD auch stark mit verbreitet ist, aber eben nicht alleinig vorhanden ist. Kubitschek ist Vertreter, wichtigster in Deutschland, wahrscheinlich der wichtigste Vertreter in Deutschland der sogenannten Neuen Rechten. Die Neue Rechte ist eine, die sich an eine französische Linie orientiert, die Nouvelle Droite, die sich in den 60er Jahren dort entwickelt hat, die im Grunde, kurz gesagt, auf zwei Ebenen das rechte Denken erneuern wollte. Zum einen ging es darum, sich von der alten Rechten abzugrenzen, das heißt auch in Deutschland dezidiert sich nicht mehr in direkter Tradition mit dem Nationalsozialismus zu stellen, sondern auch sich teilweise dagegen zu positionieren. Man kann darüber streiten, inwieweit das taktisch, strategisch oder auch wirklich ideologisch begründet ist. Gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich tendiere eher dazu zu sagen, es gibt schon auch einen ideologischen Bruch der neuen Rechten mit der alten Rechten. Das ist ein Bruch oder ein Element des Neuen an der neuen Rechten. Das zweite ist, dass es eine andere strategische Orientierung gibt. Auch bei der Nouvelle Droite, aber auch bei der Neuen Rechten um Kubitschek und Co. geht es nicht mehr in erster Linie um parlamentarische Mehrheiten, um Machtzugriff, sondern um etwas, was sie als Metapolitik bezeichnen. Es geht hier auch um so etwas wie kulturelle Hegemonie, wo sie sich im Übrigen tatsächlich auch auf Gramsci, den ich vorhin schon mal kurz genannt habe, mitbeziehen, also auf den Marxist aus Italien. Und sie sagen, es geht in erster Linie erstmal bei rechter, neurechter Metapolitik darum, die Grenzen des Sagbaren nach rechts zu verschieben, aber nicht nur die Grenzen des Sagbaren, sondern natürlich auch die Grenzen des Denkbaren und mittelbar dann auch irgendwann politisch die Grenzen des politisch Machbaren. Also eine langsame, schleichende sozusagen Verschiebung des Denkbaren, Sagbaren und Machbaren in eine rechte, beziehungsweise im Sinne ihrer ideologischen Auffassung. Zurück zu unserem wunderschönen Schaubild, den verschiedenen Kämpfen, die geführt werden. Kampf um die Parlamente haben wir schon thematisiert, Kampf um die Köpfe, jetzt Kampf um die Straße. Es wird jetzt, werde ich jetzt nur kurz die Akteure hier nennen. Pegida natürlich bei Kampf um die Straße wichtig, die identitäre Bewegung, auch hier das Wappen der deutschen Burschenschaft als besonders rechter Ableger des Burschenschaftsspektrums. Freie Sachsen, zwar eine Partei aus Sachsen, habe ich aber hiermit eingeordnet, weil sie bei den sogenannten Corona-Demos in Sachsen damals eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, also auf der Straße eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und darunter sehen wir den Solifonds, 1% Solifonds, eine Art rechter Rechtshilfefonds für Kameraden, die aus unterschiedlichen Gründen mit der Justiz in Berührung kamen und Justizunterstützung brauchen. Also es gibt ja auch etwas wie die Rote Hilfe, man kann schon sagen, das sind ja Versuche eines Pendants von rechts. Und dann haben wir schließlich beim Kampf um die Gesellschaft, Kampf um die Zivilgesellschaft und Kampf um die Betriebe jetzt hier exemplarisch zwei Akteure. Es ließen sich natürlich zu allen Ebenen noch 1000 weitere Akteure finden. Ich wollte nur mal so einen groben Querschnitt darstellen. 1%, eine Art rechtsradikale NGO, die unterschiedliche Projekte mit unterstützt, berät und auch mit Anleiher, zum Beispiel auch so etwas wie rechte Zentren in Städten, nicht nur in Ostdeutschland, auch teilweise in Westdeutschland. Und ganz wichtiger Akteur, oder was heißt ganz wichtiger Akteur, Akteur, mit dem sich gerade im gewerkschaftlichen Rahmen mehr und mehr Menschen beschäftigen, Zentrum, war früher Zentrum Automobil, eine Pseudo-Gewerkschaft aus dem Mercedes-Werk in Untertürkheim, dort von Oliver Hilburger gegründet, der früher noch in der Rechtsrockband Neue Werte gespielt hat und weit verzweigt ist auch in ein wirklich hardcore rechtsradikales, teilweise militantes Spektrum und dort zumindest verzweigt war. Und dieses Zentrum Automobil ist inzwischen nicht nur noch Zentrum Automobil, sondern auch Zentrum. Es gibt die Versuche, in andere Branchen Fuß zu fassen. Dass es zum Beispiel auch in Krankenhäusern oder so Zentrumslisten für Betriebsratswahlen gibt. Also ein Themenfeld, was gerade so seit 2018 verstärkt thematisiert wird. Weil es seit 2018, vielleicht 2016, 17, 18 verstärkt, auch in der AfD und ihren Vorfeldorganisationen, die hier zu sehen sind, eine Orientierung auf soziale Frage gibt. Und da sind wir schon bei diesem Exkurs soziale Frage. Ein ganz wichtiger, einschneidender Moment für auch jene innerhalb der AfD und ihrer Vorfeldorganisation, die auf das eher Arbeiterinnen, Arbeitermilieu und Arbeiterinnenklasse, Erwerbsloses schielen, war 2016, in dem Fall ganz konkret auch die Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg, die gleichzeitig stattfand mit den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Und hier war zum ersten Mal und wurde auch breit diskutiert, die AfD spürbar stärker als vorher bei Arbeiterinnen, Arbeitern und Erwerbslosen. Sie sehen, ihr seht hier diese Chart mit der Nachwahlbefragung, AfD 30% unter Arbeiterinnen, Arbeitern und 32% unter Arbeitslosen. Man muss dazu erstmal eine Fußnote machen und etwas relativieren. Das sind diese, hier sind die Leute sozusagen abgebildet, die im Wahllokal waren, rausgegangen sind, dann bei der Nachwahlbefragung Fragen beantwortet haben, in dem Fall von Infratest DIMAP. Also es sind nicht jene dabei, die nicht zur Wahl gegangen sind, auch nicht die, die Briefwahl und so natürlich gemacht haben. Und es sind vor allem, und das ist, finde ich, ganz wichtig, gerade wenn wir über Arbeiterinnen, Arbeiter und auch Erwerbslose sprechen, es sind vor allem jene nicht dabei, die nicht wählen dürfen. Also gerade auch die Arbeiterinnenklasse in Deutschland ist natürlich auch eine, die sehr stark migrantisch geprägt sind. Also gerade Mercedes oder so, weil ich gerade davon gesprochen habe, da gibt es, ich glaube, an die 100 Nationen, die da in den Werken arbeiten. Ich glaube, 30-40%, vermutlich auch im Industrie-, also im produktionsnahen Bereich noch mal höher, haben gar keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also wenn darüber gesprochen wird, dass 30% die AfD wählen unter Arbeiterinnen und Arbeitern, sind das eben nur jene, die auch gefragt werden können, weil sie auch da gerade aus diesem Wahllokal rausgegangen sind. Trotz dieser Relativierung war das natürlich hier ein Aufreger und zu Recht ein Aufreger, weil die AfD bei der Landtagswahl insgesamt unter allen Bevölkerungsgruppen halt 15,1% geholt hat. Das heißt, sie war viel, viel proportional, viel, viel stärker unter hier Arbeiterinnen, Arbeiter mit deutscher Staatsbürgerschaft als im Gesamtvergleich. 2016 hat dann die AfD spätestens bemerkt, oh, da ist also was zu holen, da gibt es Potenziale, auch mehr Prozente zu holen bei den Wahlen. Sie haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass es 2016 sehr, sehr viel weitere Diskussionen um eine Rechtsentwicklung von Teilen der Arbeiterinnenklasse gab. Es gab die Wahl von Trump 2016, da wurde auch viel darüber gesprochen, dass im Rust Belt Teile der Arbeiterinnenklasse zu Trump tendieren, oder den Brexit gab es auch da gab es eine ähnliche Diskussion. Und nicht zuletzt hat auch das Buch, die deutsche Übersetzung von Didier Eribons Rückkehr nach Röhr, was auch 2016 erschienen ist, mit dazu beigetragen, dass diese Diskussion, an seinem Beispiel anhand von Frankreich, nämlich eine Umorientierung, Rechtsentwicklung, mögliche Rechtsentwicklung von Teilen der Arbeiterinnenklasse, dort eine Rolle gespielt hat. Die AfD hat dann, sie haben es vorher schon teilweise gemacht, aber dann verstärkt aufgegriffen, ich habe jetzt extra alte Wahlplakate mitgebracht, genau diesen, die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter anzusprechen, hier zum Beispiel durch Guido Reil, vertritt die Interessen der kleinen Leute, statt sie zu verraten, und wer noch nicht im Kopf hat, wird uns verraten, Sozialdemokraten, so ein Spruch, den es hier und da mal bei Demos gibt, der kommt vielleicht zu dieser Assoziation, wenn er die Unterzeile liest, Guido Reil, 26 Jahre SPD, jetzt bei uns. Und in der Tat, Guido Reil, Bergmann aus dem Ruhrgebiet, war für die SPD im Stadtrat in Essen und sollte dann eine Zeit lang aufgebaut werden als starker Vertreter der Arbeiterklasse für die AfD. Das ging ein paar Monate gut, bis er bei Markus Lanz einen schlechten Auftritt hatte und seitdem spielt er keine Rolle mehr. Er sitzt jetzt noch ungefähr 2 Tage im Europaparlament. Er hat es jetzt nicht mehr geschafft, auf dem oberen, vorderen Listenplatz zu kommen. So, dann das zweite Plakat, Arbeit muss sich lohnen, oder auch der zentrale Slogan, den es auch immer wieder bei 1. Mai-Veranstaltungen der AfD gibt, sozial ohne rot zu werden. So viel also zu der Angebotsseite oder zu der Propaganda der AfD, um Arbeiterinnen und Arbeiter verstärkt anzusprechen. Ich möchte es kurz machen, es gehen irgendwie Leute, ich möchte kurz machen, die Programmatik, ich mache das jetzt hier wirklich so ganz schnell, weil ich jetzt nicht mit euch in das, ganz tief in das Programm einsteigen möchte. Ich habe jetzt nur mal so 6 Programmpunkte rausgenommen aus den letzten Programmen, die es gab, um zu zeigen, was die denn sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, arbeitsmarktpolitisch denn eigentlich so wollen. Es lässt sich kurz machen, also Sozialpolitik sind für starke Einschnitte in den Sozialleistungen. Bei der Arbeitsmarktpolitik war man mal für einen Mindestlohn, ist jetzt zwar dafür, aber stimmt im Bundestag immer dagegen, wenn es darum geht, um eine Mindestlohnerhöhung. Es ist hier auch eher, geht hier eher einher mit mehr Druck auf Arbeit und nicht im Sinne von, also mehr Arbeit, weniger Sicherheit, war eine Überschrift einer DGB-Studie aus Bayern, die das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht hat. In der Wirtschaftspolitik im Grunde fast keine Veränderung zu der Programmatik, die es auch schon in der Anfangszeit gab, also als diese Ordoliberalen noch eine zentrale Rolle gespielt haben. In der Rentenpolitik ist man für eine niedrige Grundrente privat aufgestockt. Teilweise wurde sich auch für eine Abschaffung der Rentenversicherung, zumindest von Spitzenvertretern, ausgesprochen. Bei den Steuersenkungen ist ganz klar ebenfalls eher eine Politik, die eher für wohlsituierte Reichere ist. Also Steuersenkungen, die vor allem eher wohlsituierte betreffen, positiv betreffen würde. Man will natürlich keine Vermögensteuer. Führende Vertreter sprechen sich immer wieder für eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer aus und auch für sowas wie Erbschaftssteuer. Also was auf jeden Fall nicht weiten Teilen den unteren Fraktionen der Arbeiterinnenklasse zugutekommen würde. Und interessant auch bei Mitbestimmung, da versuchen sie auch zu sagen, so wir sind ja für Betriebsräte, zum Beispiel der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, der das in der Rede sagt, hier mehr Betriebsräte, wir wollen mehr Betriebsräte, aber man möchte eben gleichzeitig auch, dass die Gewerkschaften entmachtet werden. Man spricht sich nämlich dezidiert dafür aus, dass es dass die Tarifhoheit nicht mehr bei Gewerkschaften liegen soll, sondern bei den einzelnen Betriebsräten. Was wirklich ein Hammer ist, wenn man sich so ein bisschen mehr mit diesen gewerkschaftspolitischen und betriebspolitischen Fragen auseinandersetzt, weil dann gäbe es, wenn das sich durchsetzen würde, keine Chance mehr auf betriebsübergreifende Regelungen und auch keine Chance mehr auf betriebsübergreifende Kämpfe. Also es wäre ein starkes Instrument der Arbeiterinnenklasse genommen im Kampf um beispielsweise bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen im Gesamten. Also hier insgesamt gesehen, also politisch, Arbeitsmarkt, sozialpolitisch jetzt nicht gerade im Sinne sozusagen der Interessen der kleinen Leute, die sie ja gerne ansprechen wollen. Wenn man das nochmal in Relation setzt zu den anderen Parteien, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor einigen Monaten getan hat, wird es noch deutlicher, wo sie politisch steht. Also ich will jetzt gar nicht so viel zu dieser Studie sagen, ich finde sie relativ sinnvoll, weil man wirklich mehr nochmal so eine relationale Ebene aufmachen kann. In Sachen Steuerpolitik ist die AfD ebenso wie FDP, CDU, CSU für auf der Seite weniger Staat, nicht ganz so stark wie FDP, CDU, CSU. Auf der anderen Seite natürlich SPD, Grüne, Linke eher für weniger Steuern, genau, für mehr Steuern. Ja, Entschuldigung, ich sehe das hier nur ganz klein, deswegen muss ich hier so ein bisschen gucken. Bei der Wirtschaftspolitik überholt die AfD die FDP, CDU, CSU nochmal bei weitem, also ist viel stärker auf dem Bereich mehr Markt versus dann auf der anderen Seite Linke, Grüne und SPD mehr Staat bevorzugen. Und ein ähnliches Bild in der Tendenz zumindest auch bei der Sozialpolitik, Linke, Grüne, SPD eher auf der Seite für einen Ausbau des Sozialstaats und für einen Abbau des Sozialstaats, hier auch nochmal die AfD deutlich stärker und schärfer für einen Abbau von sozialstaatlichen Leistungen als FDP, CDU und CSU. Wer mehr über diese ganze Programmatik wissen möchte, auch in Auseinandersetzung in dem Betrieb, an der Uni, mit Freundinnen und Freunden, es gibt im Internet ungefähr 6 Milliarden PDFs, die das Programm der AfD analysieren. Ihr braucht die alle nicht zu lesen, es reicht, wenn ihr diese beiden hier lest, denn das hier sind mit Abstand die besten, wenn es um soziale Frage geht, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter. Soziale Rhetorik, neoliberale Praxis von der Otto Brenner Stiftung, gewerkschaftsnah, und hier direkt vom DGB Bayern, No AfD, keine Alternative für Beschäftigte. Die Otto Brenner Stiftung hat dieses Bundestagsprogramm 2021 analysiert und DGB Bayern, der Kollege Stefan Dietl, unterschiedliche Programme, sowohl Bundes- als auch Landtagsprogramme, und übereinander gelegt. Ihr seht jetzt gleich einen Clip, und zwar ist das nochmal ein Clip, der nochmal diesen Aspekt von soziale Frage und in welcher Weise soziale Frage bei der AfD thematisiert wird, auf den Punkt bringt. Es ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus der Bewerbungsrede von Maximilian Krah als Spitzenkandidat für die Europawahl im letzten Jahr in Magdeburg. Maximilian Krah war hier und da in den Medien in den letzten Wochen. Dieser hatte sich dort beworben in Magdeburg mit einer 7-minütigen programmatischen Rede, wo er sozusagen all seine Politikfelder kurz abarbeitet. Und er hatte auch ein Feld oder auch 40, 50 Sekunden dann investiert, um über die soziale Frage und die sogenannten sozialen Schwachen zu sprechen. Ein Begriff, den ich jetzt nicht besonders sinnvoll finde. Er nennt ihn hier. Aber hören wir mal kurz rein, was er jetzt sagt, was die AfD in sozialer Frage den kleinen Leuten, den sogenannten sozialen Schwachen, zu bieten hat.
Und wir sind die Partei, die denen, die arbeiten wollen, die hart arbeiten, die darum betrogen werden, weil man von ihnen brutto alles ausgibt, für Klima, für Gender, für Einwanderung und für Krieg, die Würde zurückgeben, die Netto zurückgeben, und denen wir zurufen, ihr seid nicht vergessen. Es gibt keine vergessenen Männer und Frauen für die AfD. Wir stehen zusammen, denn wir sind ein Volk. Egal, ob wir dafür angegriffen werden, das macht uns stark. Wir Freunde, wir sind ein Volk, bei dem wir uns unsere Familie anzeigen, dann erkennen wir, dass schon unsere Großväter und unsere Urgroßväter ein Volk sind. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir fühlen und denken in denselben Worten. Uns wurden dieselben Bilder vorgelesen und dieselben Lieder vorgesungen. Und wenn wir Sozialstaaten unter uns, was auch nach der kulturellen Hegemonie leider die Regel ist, keine Märchen mehr vorgelesen und keine Lieder mehr vorgesungen würden, so wissen wir doch, ihr Herz würde tanzen, wenn es deutsche Märchen und deutsche Lieder wären, wie man ihn vorträgt.
Krise des Sozialen, Krise der Arbeit, Krise der Demokratie. Was hilft dagegen? Die deutschen Märchen. Da tanzt das Herz. Aber man muss auch, also ist natürlich jetzt eine Zuspitzung hier, dieser Clip, aber wenn man jetzt das nochmal, ich habe jetzt natürlich keine Zeit mit euch, das ganze Buch von Maximilian Krah durchzugehen, das er 2023 veröffentlicht hat, übrigens beim Antaios Verlag von Götz Kubitschek. Dort hat er sich auch über genau diese Fragen nochmal etwas ausführlicher zu Wort gemeldet. Und auch da sehen wir im Grunde das, was ich gerade programmatisch gezeigt habe, steht da auch bei ihm. Also es geht vor allem um sozusagen eine Ethnisierung von sozialer Frage. Es werden zwar soziale Themen aufgegriffen, aber dann wird es direkt in Verbindung mit Einwanderung gezogen. Also höhere Mieten oder Probleme der Infrastruktur in Staat und Gesellschaft. Natürlich kein Problem von Austerität oder so etwas, sondern Schuld ist Migration. Wenn es die Migration nicht gäbe, gäbe es sozusagen das Problem nicht. Das ist so ein typischer Motiv von der Ethnisierung von sozialer Frage. Björn Höcke hat sie selbst noch auf den Punkt gebracht, was er unter soziale Frage versteht. Das ist schon einige Jahre her, hat er mehrmals wiederholt, bringt es aber schön auf den Punkt. Er hat gesagt, die neue deutsche soziale Frage ist nicht mehr die zwischen oben und unten, sondern die zwischen innen und außen. Und da ist, glaube ich, relativ gut auf den Punkt gebracht, in welcher Weise und in welcher Art und Weise soziale Frage von AfD gestellt wird, aber in welcher Weise diese eben auch beantwortet wird. Bevor ich gleich dann 2, 3 Schlussfolgerungsvorschläge mache, nochmal einen Ausblick, wohin könnte sich die AfD entwickeln. Wir wollten ja auch über Bruchlinien sprechen, über Spaltungslinien innerhalb der AfD. Ich sehe da im Wesentlichen 2. Das eine ist eine geostrategische Diskussion. Ist man eher westorientiert, eher nach Osten hin orientiert? Auch das ist der Kern auch der Diskussion, die es jetzt in den letzten Wochen gab, als es zum Streit kam zwischen Marine Le Pen von Rassemblement National versus Maximilian Krah und AfD. Also das ist eine wichtige Spaltungslinie in der Partei und auch innerhalb der ganzen europäischen Rechten und Rechtsradikalen, die, glaube ich, auch in der Zukunft nochmal an Fahrt aufnehmen wird oder nochmal eine größere Rolle spielen wird und auch sehr unklar ist, wie sie sich entwickelt. Es wird viel auch davon abhängen, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Also eine wichtige Bruchlinie, eine wichtige Konfliktlinie innerhalb der Partei weiterhin. Und die zweite ist eine strategische, nämlich die Frage, wie möchte man denn nicht mehr nur noch auf Dauer Metapolitik machen, sondern wie möchte man zur Macht auch tatsächlich kommen. Und da gibt es im Grunde das Modell 1, das ist hier das eher realpolitische Modell, AfD als, ja, auch wenn es sein muss, Juniorpartner für eine sogenannte bürgerliche Koalition mit CDU, CSU, FDP zusammen. Das setzt voraus, dass die AfD sich ein bisschen mehr in Richtung Mitte und so orientiert, politisch und auch strategisch und auch in ihrem Auftreten. Davon ist in den letzten Jahren nicht ganz so viel zu sehen, aber dennoch ist diese Perspektive weiterhin auch innerhalb des rechtsradikalen Projekts vorhanden. Also zum Beispiel in der Jungen Freiheit, da wird sich schon stark auch für so ein Modell ausgesprochen. Demgegenüber steht ein Modell, das ich jetzt auch nochmal anhand eines letzten Clips darstellen möchte. Das hat Maximilian Krah wiederum, den haben wir gerade schon kennengelernt, in einem Interview, das ich mit ihm letztes Jahr bei Panorama geführt habe, auf den Punkt gebracht. Ich hatte mit ihm einen Beitrag gemacht, weil ich dachte, es wäre ja mal interessant zu wissen, was eigentlich die AfD zur CDU sagt, weil wir damals, letztes Jahr, eine Diskussion um Brandmauer hatten, wo es vor allem darum ging, ob die CDU Brandmauer hält in Richtung AfD, aber nicht so eine große Rolle hat gespielt, wie eigentlich die AfD diese Brandmauer beurteilt und wie sie das Agieren der CDU beurteilt. Und hier ist seine Antwort auf meine Frage, wie er denn zur CDU steht.
Der Europäische Vergleich zeigt, dass politische Rechte nur dann zum Erfolg kommen, wenn die Christdemokraten verschwinden. Von daher setze ich nicht auf die CDU, ich setze auf die Inklusion der CDU. Die Zerstörung der CDU ist jetzt genau. In zwei Teile, in einem Teil, der recht offen ist, und eben in einem Teil, der am Ende eine Art grünen 2.0 ist. Insofern bleiben die CDU da natürlich auch Gegner. Und es wird eine neue, nicht von den Grünen dominierte Politik in Deutschland umgeben, wenn die CDU in ihrer heutigen Form verschwindet.
Genau, das ist also die, ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht, die strategische Positionierung dieses eher völkisch-nationalistischen Flügels. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie Juniorpartner der CDU oder sowas werden will, sondern hat man eher dieses Modell vor Augen. AfD als sehr, sehr, sehr starke Partei, die sich vielleicht hier und da, wenn es sein muss, einen Juniorpartner noch sucht. Das kann dann aber auch eher sowas wie die Werteunion sein, vielleicht die Freien Sachsen oder so vergleichbare rechte, kleinere Parteien. Oder eben vielleicht auch eine gespaltene CDU, CSU oder also ein rechter Flügel, der sich aus der CDU herauslöst. Das gab es in geringem Maße jetzt ja durch die Werteunion, die sich jetzt herausgelöst hat aus der CDU, aber Maximilian Krah schwebt hier was anderes vor. Maximilian Krah schwebt hier so etwas vor wie in Italien oder wie in Frankreich, wo es also eine etablierte, gemäßigte Mitte-Rechtspartei entweder nicht mehr gibt oder sie unter ferner Liefen ist. Und auf den Trümmern des etablierten rechten Mitte-Rechts-Konservatismus, auf den Trümmern sich dann eine rechte, rechtsradikale Partei etabliert hat. In Italien Fratelli d'Italia, sogenannte postfaschistische Partei. Oder eben Marine Le Pen, die 2027 doch gar nicht so schlechte Chancen hat, nächste Präsidentin in Frankreich zu werden. Das sind also die beiden, wenn man so möchte, also groben strategischen Orientierungen, die es schon noch, auch das erste, noch innerhalb dieses rechtsradikalen und rechten bis rechtsradikalen Projekts gibt. Ich finde es immer schwer zu sagen, welche gerade dominiert. Jetzt rein von sozusagen Propaganda, Sichtbarkeit, Öffentlichkeit, die zweite Variante, also weil so Leute wie Krah und Höcke und so weiter präsent sind. Aber es gibt schon noch, würde ich sagen, auch Vertreter, starke Vertreter, die schon auch eher, gerade auch was jetzt Europa angeht, sich an eine zumindest rhetorische Mäßigung oder so orientieren und schon auch so ein Modell wie das erste Modell hier vor Augen haben. Wohin es sich dann wirklich entwickeln wird, das kann ich jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass momentan der völkisch-nationalistische Flügel mit dieser Variante B oder der zweiten Variante eher in der Defensive ist, nach dem, was die letzten Wochen alles passiert ist und auch was nach Potsdam und so passiert ist. Ich glaube, dass beim Bundesparteitag in Essen Ende des Monats, da wird ja auch hinmobilisiert, da soll es ja vielleicht auch Proteste oder so etwas geben, dass da der Bundesvorstand vielleicht nicht mehr ganz so völkisch-nationalistisch geprägt ist, wie das der jetzige ist. Maximilian Krah wird jedenfalls nicht mehr antreten zum Bundesvorstand, ist sogar als ausgetreten nach den ganzen Skandalen. Wird jetzt, glaube ich, gerade noch in den Hinterzimmern überlegt und verhandelt, ob man jetzt einen neuen starken Kandidaten aufstellt. Ich glaube eher, dass es eher ein Bundesvorstand wird, der im Kern so aussieht wie der jetzige, nur ohne Maximilian Krah. Das heißt, es wird eher eine leichte Schwächung sein, nachdem der völkisch-nationalistische Flügel in den letzten Jahren ja immer eigentlich leichte oder starke Zugewinne erzielen konnte bei den ganzen Parteitagen. Die Frage, was tun, steht jetzt am Ende. Ich habe jetzt schon 80 Minuten, aber ich mache jetzt noch mal ganz kurz weitere 80 Minuten bei dieser Was-tun-Frage und dann, also 10 Minuten oder so, und dann können wir in die Diskussion, da haben wir ja noch viel Zeit zum Diskutieren. Also ich habe ja bis jetzt, also ich versuche es zumindest doch eher nüchtern, sachlich, dieses ganze Projekt und diese ganzen Linien und so weiter zu analysieren und da genau eher so einen analytischen Blick drauf zu haben. Jetzt kommen die politischen Schlussfolgerungen, die natürlich jetzt nicht ganz zu trennen sind von der analytischen Perspektive, aber als Vorschlag bei so einer Diskussion darum, was man denn der AfD entgegensetzen will aus einer eher auch linken sozialistischen Perspektive, schlage ich vor, dass wir drei Ebenen unterscheiden. Das, seht ihr die Farben? Also dieses leicht rote Dreieck ist eine kurzfristige Perspektive, eher ein Zwei-Jahres-Horizont. Dreieck ist viereckig, ist richtig. Genau genommen sind die Ecken auch sehr abgerundet, anthroposophisch fast schon. Das ist okay, der rote Block. Der rote Block ist die kurzfristige Orientierung, der gelbe Block ist eine mittelfristige Orientierung und der grüne Block ist eine langfristige Orientierung. 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre ist jetzt grob, ne? Es können auch 13 Jahre sein oder so. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich erstmal für eine kurzfristige Perspektive, für eine mittelfristige und für eine langfristige Perspektive verschiedene Ziele und Methoden zu überlegen. Ganz wichtig, bevor ich jetzt einsteige in die einzelnen Perspektiven, ihr seht da vielleicht, dass dass die Blöcke übereinander liegen. Das heißt also, es ist jetzt kein Abarbeiten, zuerst kurzfristig, dann mittelfristig, dann langfristig. Im Idealfall findet man Strategien, die gewissermaßen durch diese drei Ebenen hindurchgehen. Also die langfristige Perspektive ist auch jetzt schon sehr wichtig und bildet zusammen mit der mittelfristigen und der kurzfristigen Perspektive auch schon die Jetztzeit. Also ihr könnt euch da so einen Zeitstrahl vorstellen von links nach rechts. Zur kurzfristigen Strategie. Das Ziel wäre hier ein dezidiert defensives Ziel, den weiteren Aufstieg der AfD zu stoppen. Die Methoden dazu, um dieses Ziel zu erreichen, den Aufstieg der Rechten zu stoppen, ist zum einen Bildung zu Inhalten und Strategien der Rechtsradikalen. Und ich darf euch beglückwünschen, ihr seid Teil der Strategie, in dem Sinne, dass wir das hier ja gerade heute Abend tun. Das zweite wäre, und das ist jetzt schon eine Frage auch in Richtung Bündnispolitik, nicht Rechte zu mobilisieren. Das heißt dezidiert auch nicht unbedingt Linke zu mobilisieren gegen Rechts, sondern wenn man jetzt nur die defensive Perspektive des Stoppens vor Augen hat, würde das eben auch dazu führen, dass man sich für breite Bündnisse einsetzt und auch versucht eben so ähnlich, wie es eben im Januar und Februar auch war, dann breit Menschen, die allgemein etwas auch konservativ und vielleicht auch Unternehmer, gibt es ja immer mal die Diskussion, mit ins Boot zu holen im Kampf gegen Rechts und gegen die AfD. Das ist eine mögliche Methode. Und eine weitere wäre dann nur eine weitere Ausbreitung zu stoppen, auch eher so mit so technischen Instrumenten, beispielsweise auch mit der Frage, ob man die AfD verbietet. Ist ja eine Diskussion, die es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt. Können wir später, wer noch will, darüber diskutieren. Kurz gesagt, ich bin eher skeptisch, was ein Verbot angeht, weil es keine Methode wäre, die an die Ursachen tatsächlich gehen würde. Sie würde in der Tat, würde ein Verbot diesen Formierungsprozess, diesen Sammlungsprozess, von dem ich vorhin gesprochen habe, bei den Strömungen stören und auch erstmal die Formierung unterbinden. Aber es würde dann wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis es irgendwann zu einer Neuformierung kommen würde. Sicher, die AfD, das rechtsradikale Projekt, wäre um Jahre zurückgeworfen, aber mehr als eine Pause, kurze Atempause oder so etwas wäre es nicht. Also es wäre sozusagen in dem Sinne nur eine kurzfristige technische Lösung, aber keine, wenn man so möchte, nachhaltige, substanzielle. Kann man trotzdem überlegen, ob es ein taktisch-strategischer Move ist, das zu tun. Das ist also eine kurzfristige Perspektive. Die mittelfristige Perspektive geht schon ein bisschen mehr in die Offensive und sagt, es geht nicht nur noch darum zu stoppen, sondern auch darum, die Rechten zurückzudrängen. Also den Einfluss der Rechten parlamentarisch, aber eben auch zivilgesellschaftlich und so weiter zurückzudrängen. Da wäre eine Methode beispielsweise im Betrieb, aber auch keine Ahnung, an der Uni und sonst wo, um Schwankende zu kämpfen. Also Kader, zum Beispiel im Betrieb, wenn da jetzt rechtsradikale Kader sind, die da versuchen, rechte Betriebsarbeit zu machen, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach, da mit Argumenten oder mit Überzeugungsarbeit oder sowas zu kommen. Aber es gibt ja sicher auch im Betrieb, oder vielleicht kennen ja auch viele in ihrer Familie, vielleicht bei Menschen, die das rechtsradikale Projekt sympathisch finden, gibt es ja schon die Möglichkeit, auch Schwankende zu identifizieren. Und ich denke, es ist notwendig, gerade auch mittelfristig gesehen, um diese zu kämpfen. Gleichzeitig Konservative in Verantwortung nehmen, das korrespondiert mit diesen breiten Bündnissen, nicht Rechte mobilisieren. Ich habe ja gerade auch über diese CDU-Strategie gesprochen von Maximilian Krah. Also wenn es darum geht, so etwas wie eine Brandmauer aufrechtzuerhalten der CDU, so ist das sicherlich nicht unbedingt, also es ist eigentlich auch, müsste das den Selbsterhaltungstrieb der CDU eigentlich befördern oder müsste eigentlich aus dem heraus dann diese Brandmauer verstärken, wobei ich ehrlich gesagt schon finde, dass aktuell die Brandmauer überraschend stabil ist, wenn ich das vergleiche zu vor 1, 2, 3 Jahren. Ganz wichtig auch bei diesem Thema, die Rechten zurückdrängen, ist der dritte Aspekt hier, soziale Themen aufzugreifen. Und ich würde auch sagen, soziale Themen ins Zentrum zu rücken. Nicht nur, weil sie die soziale Frage eben bespielen, sondern weil darin auch ein Potenzial für die AfD liegt, weil weiterhin ein Großteil derjenigen, die nicht wählen gehen, diejenigen sind, die in der Klassengesellschaft relativ weit unten stehen. Also hier versucht auch die AfD, auch wenn da programmatisch, wie ich ja gezeigt habe, eigentlich nicht viel zu holen ist, aber durch eben durch ihre Rhetorik diese Deklassierten oder auch Teile der Arbeiterinnenklasse anzusprechen. Und ich denke, dass gerade auch im Sinne von, was ich gleich über langfristige Strategien sagen werde, so eine soziale Orientierung und auch eine klassenpolitische Orientierung schon entscheidend ist, auch als Bindeglied für die verschiedenen strategischen Ebenen. Damit geht einher auch so etwas wie Selbstwirksamkeit zu stärken. Ich denke, wenn wir über die Ursachen nachdenken, über die Krise des Sozialen, Krise der Arbeit nachdenken, spielt schon auch eine wichtige Rolle, dass es in der Bevölkerung und auch in, vor allem auch in Teilen der Arbeiterinnenklasse das nachvollziehbare Gefühl gibt, dass man ja eigentlich gar keine Wirksamkeit mehr hat, also dass man gar nicht großen Einfluss, dass man gar keinen großen Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen kann und dass die Interessen der weiter Teile der Bevölkerung im Grunde hinter den Interessen von Wirtschaftseliten zurückstehen. Und diese Selbstwirksamkeit, die auch mit Hoffnungslosigkeit einhergeht, das ist sicher etwas, dem man nicht durch Kopfstreicheln und Rhetorik entgegengehen sollte, sondern vor allem dann auch im Blick auf eine langfristige Perspektive entgegengehen sollte, indem man die Ursachen, über die ich am Anfang gesprochen habe, in der ersten halben Stunde, die Ursachen ins Zentrum rückt. Also die langfristige Perspektive wechselt jetzt die Orientierung von Defensive in Offensive. Offensive heißt, dass man versucht, über andere Gesellschaftssysteme auch nachzudenken, über eine andere Form von Gesellschaft. Wenn zum Beispiel bei den Demonstrationen im Januar, Februar auch von breiter Seite, also auch von gewerkschaftlicher, also nicht gewerkschaftlicher, von Arbeitgeberseite über Solidarität und weiteres gesprochen wird, dann finde ich, muss man versuchen, um so einen Begriff wie Solidarität beispielsweise zu kämpfen und zu sagen, okay, was wäre denn eine Gesellschaft der Solidarität? Und aus einer linken und auch einer gewerkschaftspolitischen, sozialistischen Perspektive ist auch diese Gesellschaft ohne AfD, also wenn man jetzt dieses Problem mal abzieht, sicherlich keine Gesellschaft der Solidarität, sondern eine Gesellschaft, in der eben auch nach den letzten Jahrzehnten und nach eben kapitalistischem Verwertungsdruck, Neoliberalismus, Konkurrenzbedingungen sich eher nochmal zugespitzt haben und eine Ellbogenmentalität eben nicht nur etwas ist, was im Geiste entsteht, sondern eben eine materielle Entsprechung in der Gesellschaft des Kapitalismus hat. Insofern ist, zweiter Punkt hier, geht es bei der langfristigen Perspektive im Grunde auch um so etwas wie Metapolitik oder kulturelle Hegemonie, um Grenzen des Denkbaren, Sagbaren und auch potenziell Machbaren, aber in eine andere Richtung, in eine sozialistische Richtung. Und das setzt voraus, dass wir uns auch darüber Gedanken machen und auch stark machen, was eigentlich die Essenz und der Kern rechter Politik ist. Rechter und rechtsradikaler Politik. Und der besteht aus meiner Sicht klar in Ungleichheit. Ich glaube, beim völkischen Nationalismus und bei rassistischem Denken ist diese Ungleichheitsdimension offensichtlich. Also das eine Volk ist ungleicher als das andere und so weiter. Es gibt eine Hierarchisierung. Aber auch in einem gemäßigten, auch in einem konservativen, schon ideengeschichtlich in einem konservativen Lager, ist Ungleichheit ein Kernpunkt. Also das Konservative hat sich ja, so wie wir es heute kennen, gebildet als Reaktion auf die Französische Revolution und wollte mittelbar und hat es ja dann auch erstmal geschafft, eine Restauration der alten Ordnung, zumindest eine Teilrestauration der alten Ordnung herstellen, die eben nicht auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität beruht, sondern auf Ungleichheit. Und unter kapitalistischen Produktionsbedingungen koppelt sich Ungleichheit mit Konkurrenz, was nicht weiter zu erklärt werden muss. Kapitalismus besteht nicht nur zwischen den einzelnen Unternehmen, Kapitalfraktionen aus Konkurrenz, sondern natürlich auch aus Konkurrenz auf so etwas wie einem Arbeitsmarkt, wo Lohnabhängige gegeneinander kämpfen, um bessere Arbeitsbedingungen gegeneinander auch durchzusetzen, obwohl sie eigentlich ein übergeordnetes gemeinsames Interesse hätten gegen die Kapitalseite. Und diese Metapolitik würde beinhalten, eben auch im Gegenteil die Essenz linker Politik wieder klar zu machen. Ich erinnere an die Krise der Linken, über die ich vorhin gesprochen habe. Und die Essenz linker Politik besteht aus meiner Sicht vor allem auch in diesem Punkt der Gleichheit. Das ist ja einer, der offenbar bei einigen verloren gegangen ist und auch im Bewusstsein verloren gegangen ist. Und diesen Aspekt der Gleichheit in den Mittelpunkt zu rücken, wäre, glaube ich, einer der zentralsten Punkte sogar hier auf dieser Was-tun-Folie. Und das würde einhergehen oder geht in meiner Auffassung einher mit einer auch klar klassenpolitischen Orientierung, die eben an den Interessen auch der breiten Massen der Bevölkerung, derjenigen, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, anknüpft und diese ins Zentrum rückt. Wenn man also das alles jetzt nochmal mehr auf den Punkt bringen möchte bei dieser langfristigen Perspektive, geht es aus meiner Sicht substanziell, um nachhaltig gegen das rechtsradikale Projekt zu kämpfen, nicht nur darum, so wie im Januar und Februar bei den Demos immer wieder geäußert, die Demokratie zu verteidigen. Es geht auch nicht nur darum, die Demokratie zu bewahren, sondern ich würde hier stark dafür appellieren, für eine Vertiefung der Demokratie zu kämpfen. Also für eine Demokratisierung von Staat und Gesellschaft, aber eben auch, und wichtiger Punkt, eine Demokratisierung von Wirtschaft, wo es eben darum geht, dass das doch äußerst undemokratische System, dass wenige über fast alles verfügen und die Organisation der Arbeit in den Händen haben und dass diese wenigen in den Chefetagen dann auch darüber entscheiden, was denn weiter produziert werden soll, wohin investiert werden soll, ist gerade ja vor dem Hintergrund von den ganzen Herausforderungen, die die Klimakrise mit sich bringt, ja gar nicht zu verstehen, wie das urundemokratische System eigentlich weiter aufrechterhalten bleiben soll. Also Demokratisierung von Wirtschaft, von diesem Wirtschaftssystem, von diesem Gesellschaftssystem, das wäre, glaube ich, ein wichtiger und der entscheidende Orientierungspunkt, der entscheidende Kompass im Kampf gegen Rechts, der eben nicht nur damit sich abfindet, die Rechten zu stoppen, die Rechten zurückzudrängen, sondern eben die eigentlichen Ursachen in den Blick nimmt und sich für eine sozialere Gesellschaft, für eine sozialere Wirtschaftsordnung einsetzt, also diese Gesellschaft der Solidarität tatsächlich versucht, in die Tat umzusetzen.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr der Aufstieg der Rechten, Hintergründe und Dynamiken des rechtsradikalen Projekts. Ein Vortrag des Journalisten und Autors Sebastian Friedrich am 7. Juni 2024 an der Uni Freiburg. In dieser Stunde war das der zweite Teil des Mitschnitts. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, ihr könnt den ganzen Vortrag auch auf rdl.de nachhören.